Mir gegenüber sitzt jetzt Rufus Beck und das wäre schon fast die erste Frage, weil in Vorbereitung auf das Gespräch habe ich so überlegt, wie kündigst du ihn an als Hörspielsprecher, Synchronsprecher, als Schauspieler, als Theaterschauspieler, Kinoschauspieler. Was ist Ihnen denn am liebsten eigentlich?
Ich nenne mich ja einen Zehnkämpfer der darstellenden Künste. Das beinhaltet auch Autor, das beinhaltet, ich moderiere auch manchmal, ich bin oft mit Band auch unterwegs. Ich inszeniere, also Tabaluga habe ich gemacht und produziere auch Hörbücher. Ich mache Film und Theater. Ja, das ist das, was man darstellende Kunst nennt. Also ich bin immer noch in meinem Herzen Zigeuner geblieben. Kein bürgerliches Leben.
Und das ist ja schön, Sie machen das jetzt ja schon mehr als 30 Jahre. Ich habe mal nachgelesen, das fand ich übrigens bemerkenswert, 1989 haben Sie einen Nachwuchsdarstellerpreis von Theater Heute bekommen. Ich war nur über Nachwuchsdarsteller, aber Sie waren schon 32 zu dem Zeitpunkt. Wie lange kriegt man das denn?
War ich denn nicht vielleicht sogar 31 oder so? Können sein, dass ich ein bisschen jünger oder 30, 31. Mich hat es später auch gewundert. Aber das könnte auch ein Kompliment sein. Vielleicht haben die mich für 21 gehalten.
Sie wirken, das sagen übrigens so viele, auch im Vorgespräch meinte ein Freund, der Rufus Beck, egal wie alt der jetzt ist, wir verraten jetzt nicht das Alter, der hat immer was Jungenhaftes an sich. Wird Ihnen das oft gesagt und sehen Sie es auch selbst so?
Also nur wenn ich eine Mütze aufhabe und meine Haare man nicht sieht, dann sieht man auf einmal die weiß-grauen Haare, die ich selber geil finde. Ich finde das toll. Also ich mag diese Haarfarbe, aber dann sieht man vielleicht doch, dass ich schon ein paar Jährchen älter bin. Aber ansonsten, ich bin, glaube ich, sehr agil, ich mache sehr viel Sport und wohne ja in den Bergen und mache viel Outdoor-Sport und bin ja sehr beweglich, so sage ich, also auch vielleicht ein bisschen ruhelos, das hält mich wahrscheinlich fit, aber eigentlich kommt das Junge immer vom Kopf her, denke ich, ja, wenn man neugierig bleibt, das Risiko nicht scheut, auch ab und zu mal aus der Komfortzone rausgeht, dann erlebt man auch Abenteuer und Abenteuer bekommt man halt nicht ohne Risiko.
So schön gesagt, aus der Komfortzone rausgehen. Ich selber habe es noch nicht gemacht, ich bin da eher ein ängstlicher Typ. Sind Sie schon mal aus der Komfortzone so richtig rausgegangen? Also wo Sie gemerkt haben, jetzt mal hier Schluss mit dem, ich mache jetzt doch mal was anderes. Vielleicht ganz am Anfang, Sie hatten ja mal was völlig anderes studiert. Aber haben Sie das mal gemacht?
Ja, aus der Komfortzone bin ich schon öfter rausgegangen. Also ich muss sagen, so alle 10 Jahre passierten Dinge in meinem Leben, die wirklich manche Sachen auf den Kopf stellten. Komfortzone, ich meine, beispielsweise, als ich zum ersten Mal wirklich eine ganz, ganz große Produktion inszeniert habe, damals, als ich Maffay dann kennenlernte, dann dachte ich, oh wow, das ist zu groß für mich. Das ist gleich eine riesengroße Produktion, Tabaluga. Dann habe ich auch mitgeschrieben und sogar dann noch eine der Hauptfiguren mitgespielt. Aber das war so, wie wenn man sagen würde, ich habe eine kleine Jolle auf dem Wannsee und dann auf einmal sagt einer, möchtest du mit der Queen Mary nach New York schippern? Da sage ich, ist vielleicht ein bisschen groß von Wannsee über den Ozean, Atlantik und so. Und so war das damals. Da musste ich aus der Komfortzone raus. Auch sonst, wenn im Leben was passiert, dann natürlich wollen wir es alle sicher haben und gemütlich haben und es soll immer so bleiben. Aber wir wissen alle, die schönsten Urlaube sind eigentlich die, wo was schief geht. Da erzählt man noch Jahre später davon, weißt du noch, wie dieses Hotel und wo das Auto liegen geblieben ist und wir mussten im Freien übernachten. War das schön.
Wir hatten so im Vorgespräch gesagt, weil Sie gesagt haben, Sie sitzen in Erfurt, aber reisen dann wieder nach München, da wartet Arbeit auf Sie. Und wir haben so ein bisschen über Arbeit an sich gesprochen, dass es eigentlich ein großes Glück ist, empfinde ich auch so, wenn man eine Arbeit findet, einen Beruf in seinem Leben, wo man sagt, das macht mir Spaß. Empfinden Sie das so? Denken Sie da oft drüber nach, weil Sie ja was machen, was ich hoffe und ich glaube auch, was Ihnen Spaß macht?
Deutsche Wörter drücken ja auch immer ein Gefühl aus. Ein großes Bild, eine Richtung. Beruf und Berufung ist ja das Gleiche. Und Berufung, man ist zu etwas berufen. Vielleicht das Schicksal hat einem etwas ausgesucht. In meinem Fall war es so, dass ich bin jetzt nicht in einer Theaterfamilie groß geworden und ich habe auch in der Schulzeit nur ein einziges Mal ein Theaterstück gespielt im Abitursjahr. Und ansonsten hatte ich damit eigentlich nichts am Hut, bis ich einfach auf einmal während meiner Studienzeit und Studium in einer musischen Studentenverbindung war, also wo man Musik gemacht hatte und geschrieben hat und so weiter. Und ich dann so einen Job hatte als Orchesterwart. Da habe ich sehr, sehr gutes Geld verdient in Heidelberg am Stadttheater und so. Und dann habe ich auch Musik gemacht. Und irgendwann mal fragte einer, ich habe gehört, du machst so Musik, würdest du ein Theaterstück mitmachen und so. Und da, so kam ich eigentlich rein. Und irgendwann mal merkte ich, oh, akademische Laufbahn ist nichts für mich. Und ich habe schon einen merkwürdigen Weg eingeschlagen, eigentlich einen steinigen, ungemütlichen Weg, wirklich aus der Komfortzone heraus, weil ich eben nicht diese akademische Laufbahn hatte. Auch als Schauspieler gibt es eine akademische Laufbahn, dass man auf einer Schauspielschule ist. Das habe ich alles nicht gemacht. Ich habe es wie zu Shakespeares Zeiten eigentlich direkt dann am Theater angefangen. Und obwohl eigentlich so viele Risiken damit verbunden waren, habe ich immer so fest an mich geglaubt. Also das ist schon mein Beruf. Ich kann mir keinen anderen vorstellen. Es wäre vielleicht schon ganz gut, einen Plan B zu haben, aber letztendlich funktioniert ein künstlerischer Beruf nur, wenn man nicht dieses Sicherheitsnetz hat. Weil dann muss man sich mit, klingt sehr pathetisch, aber es ist wirklich so, mit Haut und Haaren verschreiben. Hat man noch so einen Plan B? Ach, ich könnte ja auch noch das machen. Ich glaube nicht, dass das in diesem Beruf mit in der darstellenden Kunst funktioniert und generell in der Kunst. Also entweder ist man Maler, entweder ist man Musiker oder ist man Tänzer oder man kann nicht noch nebenbei, gut, in Amerika machen sie es, muss man noch ein bisschen Taxi fahren, weil das Leben da so teuer ist und man muss die private Krankenversicherung bezahlen. Aber Berufung, es wäre schön, dass man zu etwas berufen ist, auch wenn man vielleicht zwischendurch einen Job macht, weil man Geld verdienen muss. Wir alle müssen irgendwie unser Leben finanzieren. Aber letztendlich sollte man eine Vision haben. Und Vision und Berufung, die haben etwas miteinander zu tun. Wo geht die Reise hin?
Damit kann ich jetzt nach Ihrer Antwort für mich schon mal ausschließen, aber ich habe ja meinen Beruf gefunden. Schauspieler werde ich in diesem Leben nicht mehr, weil, wie Sie es gerade gut beschrieben haben, da muss man quasi auch wirklich für brennen, überzeugt sein, weil es eben auch Phasen gibt. Ich habe mal gelesen, ich glaube nur 10% etwa der Schauspieler in Deutschland können von diesem Beruf leben und 90% sind wahrscheinlich auch gut, aber man braucht ja immer dann das Glück, auch wieder eine Rolle zu bekommen. Ich weiß, es gab mal ein Interview mit Christoph Waltz in den 90ern, wo er meinte, wenn ich die Formulierung gebrauche, ich arbeite gerade an einem Projekt, heißt das, ich bin gerade arbeitslos. Und hatten Sie mal solche Phasen gehabt? Ich meine, jetzt sind Sie ja extrem gefragt, aber wo es auch mal so ein bisschen hing?
Der Angst und Zweifel, das ist ein Teil des Berufs. Weil ich bin ja seit 1994 freischaffend. Das bedeutet, ich bin nicht mehr fest am Theater. Ich muss mir meine Jobs suchen oder mir wird etwas angeboten. Dadurch, dass ich aber als Zehnkämpfer sehr breit aufgestellt bin, dann merke ich vielleicht auch nicht, dass ich vielleicht seit einem Jahr nicht mehr einen Film gemacht habe, weil ich was geschrieben habe oder weil ich selber mit meinen Projekten unterwegs bin. Ich habe viele eigene Projekte. Und dann kommt auch mal wieder ein Job, bin ich am Theater jetzt, in diesem Jahr habe ich in Berlin gespielt, an zwei Theatern, im Frühjahr im Schiller-Theater und am Renaissance-Theater. Und Film habe ich dieses Jahr nicht gemacht, aber dafür habe ich Hörbücher produziert, dann war ich mit einem Orchester unterwegs. Jetzt vor zwei Tagen habe ich mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks ein Projekt gemacht in der Philharmonie. Und so. Das heißt, da gibt es natürlich dazwischen immer wieder Leerläufe, wo man vielleicht was vorbereitet, aber ich muss sagen, in den letzten Jahren, ich suche auch die Quality Time. Also ich suche auch, ich muss nicht mehr so permanent angespannt sein und mein Glück definieren über den Beruf, dass ich gesehen werde oder dass das anerkannt ist und dass es Erfolg ist, sondern dass es auch noch was anderes gibt. Das war früher nicht so. Früher gab es wirklich nur das. Dann ist wirklich das wie so ein Hochleistungssportler. Dann gibt es wirklich nur dieses Ziel. Dann ist man total im Tunnel. Jetzt gucke ich schon, dass ich auch noch andere Dinge erleben kann, die sonst an meinem Leben vorbeirauschen.
Das klingt auf jeden Fall sehr entspannt. Ich muss Sie jetzt am Ende des Gesprächs ja mal so, jeder Schauspieler, jeder Künstler hat ja trotzdem immer so sein Label. Wenn ich jetzt Peter Falk erlebt nicht mehr interviewen würde, käme zuerst Columbo. Bei Ihnen, je nach Alter, also der Fans, käme wahrscheinlich Harry Potter Hörspiel, Hörbuch und, weil Sie gesagt haben, 1994 freischaffend gewesen, dann haben Sie gleich den bewegten Mann dann als Freischaffender gemacht, weil das ja so ein wichtiger Film für alle Beteiligten gewesen ist, weil viele immer sagen, ach, Rufus Beck, Waltraud, ja. Bewegte Mann. Das ist ja auch so was, was eine Rolle ist, die Sie auch sehr bekannt gemacht hat.
Nein, ich war im Frühjahr 1904, ich hatte einen ganz besonderen Vertrag, ich war ja relativ lange am Bayerischen Staatsschauspiel, also Residenztheater, nennen wir Münchner das. Ich hatte so einen Vertrag, dass ich 3 Monate gastieren konnte, also ohne Bezüge, dass ich irgendwie gastieren konnte anderswo. Und ich hatte in, und 93, 94 hatte ich Anfang, hatte ich Tabaluga gemacht, war auf Tournee mit Maffei und ich hatte den Film gedreht, Bewegter Mann. Und dann kam die zweite Tour, das war im Oktober, da war ich schon freischaffend. Ich war freischaffend und dann kam der Film Bewegter Mann ins Kino und der ging ab wie eine Rakete. Der hat ja später 9 Millionen Zuschauer gehabt. Ein Wahnsinn, der bis heute ein Riesenerfolg. Und Tabaluga, was auch mein Leben verändert hatte, weil ich spielte auf einmal von einem kleinen Staatstheater, klein, sage ich mal, 1000 Plätze, zu einer Halle, Olympiahalle, nicht? 12.000, 13.000. Und da wusste ich, ich kann im Theater nicht mehr bleiben. Das ist mir jetzt erstmal zu klein. Und da habe ich auch jahrelang Abstinenz betrieben vom Theaterbetrieb und bin erst später wieder hingegangen. Und so passierte das. Also es gibt ein paar wichtige Dinge in meinem Leben. Also München war ganz, ganz wichtig, Theater zu spielen. Dann habe ich ein paar wichtige Produktionen gemacht. Hab damit auch in der damaligen DDR gastiert. Wir hatten also ein Gastspiel hier in der DDR, noch in der DDR, das ist schon interessant.
Wissen Sie noch die Stadt?
Wir waren in Dresden, in Leipzig, in Berlin und in damaligen Karl-Marx-Stadt. Ja, Wahnsinn, ja. Da waren wir in 4 Städten, Erfurt waren wir nicht. Aber Erfurt, glaube ich, kurz nach der Wende, habe ich hier mal mit einem Projekt irgendwie gastiert und so. Das war natürlich das Theater, dann kam Bewegter Mann, ist natürlich wichtig fürs Kino. Dann kam Tabaluga, war unglaublich wichtig. Dann kam Harry Potter, die Hörbücher. Und dann habe ich auch angefangen, ein bisschen was zu schreiben, war mit meinem Solo-Programm unterwegs. Das heißt, ich glaube, ganz verschiedene Leute kennen mich aus verschiedenen Ecken. Und in Deutschland wird man gerne in eine Schublade gesteckt, aber da passe ich nicht mehr ganz rein. Die Schublade gibt es nicht.
Und das ist ja ganz gut, deswegen war dieser Zehnkämpfer am Anfang, hat es ganz gut ausgedrückt. Ich musste trotzdem fragen, weil wir ja auch ein Filmmagazin bei Radio Frei haben, mich interessiert, das war Stand letztes Jahr, habe ich ein Interview gelesen, als Sie gesagt haben in Bezug auf Harry Potter, Sie haben nur mal einen Trailer von den Filmen gesehen und haben die Filme nicht geschaut, vermutlich um sie nicht beeinflussen zu lassen. Ich möchte trotzdem mal wissen, haben Sie trotzdem inzwischen mal den einen oder anderen jetzt gesehen?
Ich habe nie einen Film gesehen. Ich wurde damals bei dem ersten Film gefragt, ob ich eine Figur, eine bestimmte Figur synchronisiere. Und dann ist das unter anderem daran gescheitert, weil ich gesagt habe, diese Figur kann ich nur synchronisieren, wie ich es beim Hörbuch gemacht habe. Ich werde das jetzt nicht anders machen. Und ich verstehe das auch, weil in den Hörbüchern, in meinen Hörbüchern sind unglaublich verschiedene Dialekte. Dass das natürlich jetzt nicht funktioniert im Film, da sieht man einen in so einer englischen Schuluniform, der spricht Sächsisch. Geht nicht. Also dann, weil man sieht, das Bild passt irgendwie nicht zur Sprache, nicht? Also sprechen die so ein Synchrondeutsch, nenne ich das. Aber beim Hörbuch ist das etwas anderes. Das ist ja Kino für die Ohren. Man schafft sich ja selbst diesen Film. Und wenn dann einer auf einmal mit so einem kölschen Akzent, ein Busfahrer, spricht, dann weiß man sofort, oh, das ist so ein Typ, der ist so gut drauf, so locker, flockig, ja. Und dann ist dann Hagrid so ein leichter Hanseat, der vielleicht mit dem Motorrad durch die Gegend brettert. Das heißt, da war es wichtig, mit solchen starken Farben zu arbeiten. Aber Filme habe ich nie gesehen. Und ich habe auch nie in meine Hörbücher reingehört, bis zum heutigen Tag. Irgendwann mal waren die einfach zu umfangreich. Ich habe die gemacht und die sind, glaube ich, 130 CDs oder so etwas. Also ich habe auch kein Buch mehr gelesen. Das war so diese Arbeit, die mich natürlich sehr beeinflusst hat. Und ich war sehr viel mit einer eigenen Harry Potter Show unterwegs, so bis vor 10 Jahren, bis dann die Rechte nicht mehr möglich waren, die Rechte zu bekommen, weil dann wusste ich, irgendwann mal wird es ein Theaterstück geben und das findet ja jetzt auch bald in Hamburg statt, nächstes Jahr.
Jetzt muss ich trotzdem mal fragen, weil ich das interessant fand, diese Unterscheidung, die Sie ja zurecht machen zwischen Hörbüchern, Kino für die Ohren und Synchronisation, Film. Ich höre raus, das passt nicht zusammen, Sie stehen auch, ich weiß nicht, ob Sie kritisch gegenüber Synchronisation stehen, es gibt ja auch gute und schlechte. Also
nein, die besten Synchronstimmen gibt es in Deutschland, weil in Deutschland wird eben alles synchronisiert. Es gibt Länder, da macht man das nicht oder macht man Untertitel oder ist Originalsprache. In Schweden, in den skandinavischen Ländern und Holland, die schauen sich das alles original an. Wir in Deutschland, es wird hier sehr, sehr gut synchronisiert, aber es gibt wirklich sehr, sehr gute Synchronschauspieler. Was ich mache, wenn überhaupt synchron, sind große Animationsfilme. Und ich meine wirklich die Blockbuster, Cats and Dogs, das große Krabbeln, Shrek. Ich habe auch ein paar deutsche Produktionen gemacht. Und dann werde ich auch speziell für ganz bestimmte fantastische Figuren gebucht. Und das ist dann, also jetzt eine Netflix-Produktion habe ich gemacht, Klaus, über einen, den Nikolaus oder Nico Klaus, es ist ein Holzfäller, der zum Nikolaus wird, und da habe ich den Klaus da gesprochen. Sowas mache ich, aber ansonsten denke ich immer, es gibt andere, die viel besser Schauspieler, fremdländische oder ausländische Schauspieler synchronisieren, da bin ich, glaube ich, nicht so gut. Da gibt es andere, warum soll ich denen den Job wegnehmen? Sie machen die viel besser als ich. Aber Animationsfiguren, ja, es hat auch wieder was mit meinem Hörbuchleben zu tun.
Wirklich, Schlussfrage, jetzt sag mal, war ich unhöflich, wir haben jetzt gar nicht über Land of Stories, die Rückkehr der Zauberin gesprochen, was Sie ja lesen. Ich verpack's mal in eine allgemeine Frage, weil Sie ja nun viel kennen, also Harry Potter, also viele Kinderbücher, Kindergeschichten, weil ich so merke, es gibt doch immer wieder so Sachen, die faszinieren Kinder. Dazu gehört die Zauberei, dazu gehört eine Parallelwelt, die Flucht von den Eltern vielleicht auch. Also Wolfgang Herrndorf hat es mal gesagt, als er Chick geschrieben hat, er hat versucht, ein Buch zu schreiben, wo möglichst viele dieser Elemente drin sind. Gibt es denn so Geschichten, das ist wahrscheinlich auch schwer zu beantworten, aber wo Sie sagen, das sind schon tolle Kinderbücher. Erich Kästner hat toll geschrieben, Michael Ende hat gut geschrieben, wo Sie sagen, das ist wirklich großartig.
Alle die Schriftsteller, die Sie genannt haben, hatten ein großes Kinderherz. Erich Kästner hat ja gesagt, nur wer erwachsen ist und Kind bleibt, ist ein Mensch. Oder erwachsen wird und Kind bleibt, ist ein Mensch. Es gibt große, so René Goscinny, der kleine Nick, der konnte so sich wunderbar in diese Kinderseele hinein versetzen und hat eigentlich für Erwachsene geschrieben. Erwachsene, die den Kindern was vorlesen, weil die Kinder lachen über andere Dinge wie der Erwachsene und weil dieser kleine Nick so naiv ist, das ist so entzückend. Und obwohl es eine Welt aus den 60er Jahren ist, funktioniert das heute noch. Also diese Kinderseele ist gleich geblieben, dieses auch Unschuldige und wie die sich dann streiten und kappeln und die Probleme, die sie in der Schule haben und wie wichtig Geburtstag ist und dass sie noch an Nikolaus und an Weihnachtsmann glauben und so. Das ist ganz süß. Aber, ich denke, Kinder- oder Jugendliteratur hat immer etwas mit Abenteuer zu tun. Eben raus aus der Komfortzone, ja.
Reisen quasi auch. Also Chick ist ja auch Reisen, aber gut, ja, muss ja vielleicht nicht sein. Aber
doch, Reisen, fremde Länder, Eroberungen, Abenteuer, das ist wichtig, sind Abenteuer. Jetzt vielleicht eine Ausnahme sind jetzt, obwohl Grimms Märchen sind auch Abenteuer, weil mit Grimms Märchen, das ist eine wunderschöne literarische Form, eine Kurzform, wirklich noch kürzer als eine Kurzgeschichte, etwas, was 4 Minuten dauert und was vorgelesen werden muss. Es ist nicht gedacht zum selber lesen, sondern zum Vortrag. Und deswegen hat es auch eine sehr poetische Form. Aber da werden Werte vermittelt. Da sind auch ganz gruselige Geschichten. Und es ist auch wirklich wichtig, dass die gruselig sind, weil man sie zusammen genießt. Und zusammen hat man einfach weniger Angst, wenn Papa und Mama dabei ist und so. Und dann steht da die Hexe vor dem Hexenhäuschen und will den Hänsel verbraten, als Sonntagsbraten da reinschieben in den Ofen. So, das ist auch wunderbar. Aber eigentlich geht es um Abenteuer bei Kinderliteratur. Das ist dann, oder sind die 3 Fragezeichen, also Kriminalfälle oder Internatsliteratur. Und Harry Potter sind reine Abenteuer. Und ich kenne das deswegen ganz gut, weil ich selber in einem Internat war. Und zum Beispiel Land of Stories, das, was ich hier in Erfurt vortrage, hat ein Schauspieler geschrieben, glaube ich vor über 10 Jahren, sind insgesamt 7 Bücher, wo zweieige Zwillinge von einer alleinerziehenden Mutter, die viel arbeiten muss, kaum Zeit hat, sich um die Kinder zu kümmern, weil sie das Geld verdienen muss. Die haben ein Märchenbuch und von ihrer Großmutter bekommen und dieses Märchenbuch ist was Fantastisches. Es ist eigentlich ein Portal in die Märchenwelt. Und jetzt ähnlich wie bei Harry Potter, es gibt eine Parallelwelt, es gibt eine Märchenwelt, die real existiert. Und zwar dort erzählt Colfer die Geschichte weiter, wo die Kurzgeschichten der Gebrüder Grimm aufhören. Also was passiert mit der bösen Schwiegermutter? Was passiert, als Schneewittchen aus dem Sarg dann erwacht und wird dann Königin? wie schaut denn das Königreich aus? Und jetzt gibt es in diesem fantastischen Reich verschiedene Königreiche und da gibt es viele Abenteuer und diese Kinder fallen in das Buch hinein und erleben Abenteuer in der Märchenwelt. Das ist Land of Stories.
Richtig gute Idee. Sie haben auch mal gesagt, Grimm 2.0, glaube ich, war mal so Ihr.
Nein, ja. Grimms Märchen 2.0, ja.
Herr Beck, ich bedanke mich für das angenehme Gespräch und dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen, vielen Dank.
Ja, Dankeschön auch.